Carolina, buen día, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Schön, dass du heute mit uns bei dieser Sendung bist. Danke sehr. Apropos Lateinamerika, du bist geboren und aufgewachsen in Chile und Brasilien und seit einer langen Zeit bist du in Deutschland. Ich möchte nicht mehr verraten. Möchtest du dich selbst vorstellen? Wer bist du? Und welche Themen sind dir heute wichtig in deiner Arbeit und warum?
Ja, bon dia, buenos dias, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier als Gast agieren darf. Vielen Dank für die Einladung. Wie du sagtest, Rocío, ist es tatsächlich so, dass ich in Chile geboren und aufgewachsen bin, aber auch in Brasilien. Meine Eltern kommen aus Israel, Griechenland, Brasilien, Portugal und ja, also Lateinamerika. Und von daher bin ich in eine interkulturelle Familie auch aufgewachsen. In Brasilien habe ich, nachdem wir von Chile nach Brasilien ausgewandert sind, habe ich in Brasilien meinen nächsten Traum erfüllen können. Ich wollte Erziehungswissenschaft, Bildungswissenschaft studieren, weil ich auch dafür sensibilisiert war. Und so konnte ich Paulo Freire als meinen Dozent während 3 Monaten in einem 3-Monaten-Kurs selbst erleben, live erleben. Und ich muss auch sagen, dass er mit seiner Haltung, mit seinem Agieren und mit seiner Reflexion sowohl mein berufliches als auch mein persönliches Leben geprägt hat. Und diese Prägung begleitet mich bis heute in meinem Tun. Ich lebe seit 34 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Habe ich auch ein Kind hier, ist auch hier zur Welt gekommen und habe ich an der Universität Heidelberg ein zweites Studium absolviert. Mein Studium war Soziologie und ich habe mich im Bereich der internationalen Kooperation auch spezialisiert, die aufgrund meiner Biografie mehr oder weniger dafür prädestiniert war. Ja, ich habe verschiedene Publikationen auch geschrieben, unter anderem 2 Bücher und eine davon handelt sich um Brasilien. Und da steckt eine Vision. Meine Vision ist tatsächlich, dass wir eine gegenseitige Verständigung, die Wertschätzung und konstruktive Konfliktlösungen erreichen können. Es ist nicht immer einfach, aber das ist machbar. Und das hat mir Paulo Freire auch gelehrt. Die Realität kann geändert werden, wenn wir uns dafür wirklich entscheiden. Von daher sind meine Themen natürlich interkulturelle Zusammenarbeit, globales Lernen, interkulturelles Gesundheitsmanagement, Diskriminierung, Rassismus, Frauen und Migration, um ein paar zu nennen. Parallel dazu bin ich auch als Trainerin, Beraterin, Coach und ja, Konzepte auszuentwickeln, auch unterwegs. Und warum ich das tue, hast du mich gefragt, Rocío.
Ja.
Weil für mich ist tatsächlich wichtig, ja, und deshalb auch den Bogen zum Paulo Freire, auch die Welt, in der wir uns befinden, auch zu ändern. Und wir können das nur ändern, wenn wir von und miteinander lernen. Es geht nicht von oben nach unten, sondern auf eine andere Ebene. Und vor allem, dass wir den Fokus nicht auf das, was uns trennt, auf das, was uns anders macht, weil die Unterschiede sind sichtbar, sondern dass der Fokus unseres Handelns soll tatsächlich auf das, was wir gemeinsam haben. Nur das bringt uns weiter. Ja, wir brauchen auch eine globale Haltung und deshalb finde ich es auch sehr schön, heute hier sein zu dürfen, weil auch die ökonomische, politische und soziale Kluft in unterschiedliche Länder dieser Welt muss verschwinden lassen. Vielleicht denkt ihr, wow, die ist Idealistin. Ja, das bin ich. Das hat mir Paulo Freire tatsächlich beigebracht,
Ja.
Idealistin zu sein. Denn die Wandlung beginnt in uns. Nur wenn wir uns selber ändern, kann sich auch die Realität, unsere Umgebung ändern. Und man sagt auf Spanisch, el amor empieza por casa, die Liebe beginnt zu Hause. So ist es mit dem Handeln. Wir müssen erstmal in uns, mit uns anfangen zu handeln, damit wir, wie gesagt, die Realität auch ändern können. Ja, soweit für jetzt.
Das finde ich ganz spannend. Was würdest du denn in dem Zusammenhang mit dieser Vision und dem Idealismus, den wir, glaube ich, auch brauchen heutzutage, gerne anderen über Freire erzählen und seine Arbeit?
Ja, Paulo Freire war ein Mensch, der die Realität immer geändert hat. Ja, er war jemand, der auch uns dazu aufgefordert hat, zu handeln, etwas zu verändern, aber vor allem zu reflektieren. Er wollte nicht, dass wir nur wie passive Studentin an der Uni sitzen, ja, weil wir auch tatsächlich ein Privileg hatten. Ja, es ist ein kleiner Teil der Bevölkerung, ich rede auch von damals auch, die Zugang auch zur universitären Ausbildung hatte. Und er hat immer uns mit Fragen konfrontiert. Warum wollen Sie das? Ist das nur Status, warum Sie das tun? Oder wollen Sie tatsächlich sich bewusst werden, welche Rolle Sie in der Gesellschaft haben und welche Verantwortung Sie auch übernehmen? Habe ich deine Frage beantwortet, Verena?
Ja, also das finde ich einen spannenden Punkt mit der Verantwortung. Wie hast du das dann für dich beantwortet? Also hast du dadurch anders studiert oder hast du das Gefühl gehabt, das verändert wirklich was an deinem Studium, dadurch, dass er das gefordert hat von euch?
Da wo ich gelebt habe, war in der Nähe von einer Favela, einem Islamviertel. Und ich musste immer, wenn ich zur Uni gefahren bin, an diesem Islamviertel vorbeifahren. Und das war für mich sehr unangenehm. Ich saß immer in dem Bus, manchmal mit dem Auto, und dann saß ich diese Armut. Und dann habe ich gedacht, wofür tue ich das? Ja? Mhm. Es hat keinen Sinn, dass ich nur die Kenntnisse, dieses Lernen nur für mich behalte. Und so kam, dass ich tatsächlich in diesen Slumviertel gegangen bin, habe ich auch Menschen aufgesucht und habe ich gefragt, wer kann noch nicht schreiben und lesen? Und da waren vor allem Frauen, die sich zu Wort gemeldet haben. Und dann habe ich unterschiedliche Menschen, die auch Pharmazie, Physik und eine Logopädin war auch dabei. Dann haben wir eine spontane Gruppe auch gebildet. Und da, ich konnte schon alphabetisieren, dank der Methode von Paulo Freire. Und da haben wir uns ganz spontan und inoffiziell und kostenlos ehrenamtlich uns zusammengetan und haben wir damit angefangen. Und das war für mich ein Prozess, was mich bis heute begleitet. Die Fröhlichkeit, dass die Menschen plötzlich nicht nur lesen und schreiben könnten, sondern die Realität, in der sie gelebt haben, verstanden haben. Ja, dann waren rührende Momente. Da habe ich selber auch geweint, als sie geweint haben, als sie ein Wort und sie haben das Bild von einem Haus und auch sie konnten interpretieren, was ist das? Ja, welche Rechte gibt es? Das war eine prägende Erfahrung.
Ja, das finde ich ganz eindrücklich, wie du das schilderst, dass über dieses Vermitteln von Sprache und Buchstaben auch die Emotionen so geweckt werden, ne? Oder dass ihr da gemeinsam weint über Erfolge und so. Das finde ich ganz schön zu hören oder berührt mich zu hören. Und ich finde das spannend. Ich arbeite auch als Lesepatin ehrenamtlich für Kinder und lese so Geschichten vor aus verschiedenen Ländern. Da habe ich jetzt gerade dran denken müssen. Habt ihr auch so Bücher mit den Personen gelesen oder wie habt ihr konkret die Alphabetisierung da gemacht in eurer Gruppe?
Die Bücher kamen viel, viel später. Wir begannen, manchmal gab es überhaupt kein Papier, nichts. Dann haben wir auf dem Boden, ja, das war Erde, wo die Leute auch gelebt haben, in deren Häusern. Und dann haben wir mit einem Stück Holz sozusagen ein Haus gezeichnet oder Geld oder Symbole der Arbeit. Und dann haben wir die Leute gefragt, was ist dir? Was ist das? Und dann haben sie, oh, das ist so einfach, so werde ich ganz schnell lernen, lesen und schreiben. Und dann haben wir auch die aufgefordert, auch diese Bilder selber zu machen. Und danach kamen wir natürlich auch mit Papieren, mit Bildern und die müssen das auch interpretieren. Interpretieren heißt es zum Beispiel Essen. Ja, dann haben wir Bilder von Essen und was sie gegessen haben. Warum haben sie weniger gegessen? Ob sie Trinkwasser hatten, Toilette, warum haben sie keine Toilette und so weiter. Also es war immer eine Reflexion der eigenen Realität, aber vor allem zu hinterfragen, warum habe ich das nicht? Liegt das an mir oder liegt es an einer gesellschaftlichen Struktur, dass ich mir nicht erlaubt, Zugang dazu zu haben? Und das war also dieses Bewusstsein, was Paulo Freire immer sprach, oder diese befreiende, tatsächlich befreiende Pädagogik, war total beeindruckend. Ja, das,
ja. Ja, es hört sich auch spannend an, dass man so ganz klein und mit den Dingen, die schon da sind, anfängt und erst dann später was einbringt, ne, von außen, so wie ein Buch oder Papier oder so, ne, sondern erstmal mit dem, was schon da ist, Motivation weckt und so. Das finde ich ganz eindrücklich. Und du hast jetzt gerade gesagt, das hat Freire auch gelernt. Wir sind natürlich auch ein bisschen neugierig, wie war der so, ne? Als jemand, der ihn nicht kennengelernt hat, interessiert mich natürlich auch, wie hast du ihn als Person erlebt? Also hat er das selber gelebt an der Uni, was er unterrichtet hat? Oder wie war er eigentlich so?
Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch in Recife an der Uni gehabt, diese Universidad Católica de Pernambuco, die Stadt, wo er geboren ist und aufgewachsen ist, da kam meine Mutter auch her. Und ich kann mich daran erinnern, dass allererste Mal, als er dann den Raum betrat, den Hörsaal, war rappelvoll natürlich. Und man erwartet sofort, dass jemand so auf einem Podest mit dem Mikrofon spricht. Das hat er nicht gemacht. Er ist dann unten gegangen und statt zu sagen, ich bin Professor so und so, ich habe dies oder jenes, dann hat er sofort eine Frage gestellt. Warum wollt ihr Lehrerin werden? Warum? Warum seid ihr hier? Ja, es war sehr heiß auch an den Tag. In Recife ist tropisches Wetter. Und dann hat er uns gefragt, warum wollt ihr Menschen alphabetisieren? Ja, wollt ihr nur Geld damit verdienen, in privaten Schulen arbeiten und ein Auto, ein Haus zu kaufen, in Urlaub fahren zu können? Oder geht es darum, dass ihr auch eine gesellschaftliche Veränderung mit euren Tun erreichen wollt? Und dann war es für uns als Studenten der erste Dozent, der uns so kritisch hinterfragt hat. Ein paar haben sich gefragt, was hat das mit unseren Inhalten zu tun? Was will er? Und dann ist er in den Hörsaal einfach gelaufen, ja? Und hat jeden Mensch ganz spontan gefragt, was haben Sie gelesen? Was wollen Sie hier? Ja? Was wollen Sie von mir? Normalerweise ist es andersrum. Ja? Du kommst mit dieser Erwartung, was er auch Bankier, wie im Bank, ja? Er wird die Erkenntnis in deinen Koffer reintun sozusagen und dann bist du fertig. Das hat er nicht getan. Ja? Er hat auch uns interdisziplinäres Lernen auch beigebracht. Wie die Sachen nicht wie Schublade sind, sondern alles hängt miteinander zusammen. Und das Allerwichtigste, warum? Ja? Warum hängt das miteinander zusammen und wie kann ich das in der Praxis auch umsetzen? Deshalb sprach er von dieser Entdeckung eines universales Vokabular. Ja, weil für ihn war das Alphabetisieren nicht abstrakt, nach dem Motto, ich lerne hier jetzt Haus, H-A-U-S, zu schreiben und damit ist gegessen sozusagen, sondern er hat auch gesagt, so, das ist ein Haus. Warum haben Sie kein Haus? Wissen Sie, dass Sie ein Recht haben? Es ist ein Menschenrecht, ein Haus zu haben. Warum haben Sie keine sanitäre Anlage? Liegt es daran, dass Sie faul sind? Oder woran liegt das? Und alle diese Fragen waren für uns extrem wichtig, ja, weil das hat unsere pädagogische Handeln auch natürlich auch geprägt und vor allem verändert. Und das sehe ich heute jetzt im Bezug zu Deutschland. Ich habe auch hier im Gymnasium unterrichten und das war sehr schwierig, wenn ich die Schüler in meine 10. und 11. Klasse Sachen hinterfragt habe. Dann habe ich gesagt, wir wollen nur auswendig lernen, damit wir die Note so und so erreichen können. Wir wollen nicht so viel nachdenken. Und ich konnte nicht so arbeiten. Für mich war es wichtig, ohne Reflexion, ohne Nachdenken gibt es kein Handeln. Die Note ist sekundär. Ja? Natürlich leben wir in einem Notensystem und auch das hat er auch kritisiert. Ja? Die Note sind repetitive Fakten, die zwar dich weiterbringen können, aber wenn du dich nur auf die Noten konzentrierst, hast du das Ganze, das Wichtigste, deshalb sprach er von dieses Universum, komplett vergessen. Und nochmal die Aufgabe für uns als zukünftige Lehrer, darüber zu reflektieren. Der sagt ja auch, a prova so prova che nada prova. Das bedeutet, die Prüfung prüft nur, dass es gar nicht prüft. Und das war für uns ein Schock. Ja? Wie kann jemand sowas sagen? Ja? Natürlich, wenn ich eine Prüfung mache, werden alle sagen, bin ich gut oder bin ich nicht gut? Und das hat er hinterfragt. Das war für mich ein revolutionäres Denken.
Ja, schön. Vielen Dank. Bevor wir gleich noch mal genauer drauf schauen, wie er dich geprägt hat langfristig, hast du uns auch ein Lied mitgebracht. Da freuen wir uns sehr, Carolina. Und vielleicht magst du kurz was dazu sagen. Was ist das für ein Lied und was bedeutet es dir?
Ja, das ist ein Lied von Chico Buarque. Chico Buarque war auch in Exil und in diesem Lied geht es darum, offiziell und einen Konflikt eines Ehepaares, weil er, als er aus Italien, aus dem Exil nach Brasilien zurückkam, wurde ihm versprochen, die Bedingungen, die Situation, die politische Situation und soziale Situation in Brasilien hat sich komplett geändert. Und dann kam er in Brasilien an und musste leider feststellen, dass das nicht so war, dass es immer noch Unterdrückung war, dass es immer noch fehlende Pressefreiheit vorhanden war, dass das Menschen verfolgt wurde und vor allem, dass es Zensur gab. Umso glücklicher war er, dass sein Lied über diese Zensur durchkam und in dem ganzen Land gespielt werden durfte. Aber dann hat ein Journalist auch dem damaligen Präsidenten Medici mitgeteilt, dass das nicht so ist, wie viele Menschen geglaubt haben, dass dieses Lied um ein Ehepaar sich handelte, sondern es ist ein Protestlied, ein Lied gegen die Regierung. Daraufhin kamen alle Menschen in diesen Studien und haben alle Kopien dieses Lied zerstört. Aber es war sowieso zu spät, weil das Lied war schon in der Welt. Ja, deshalb finde ich es ganz, ganz toll.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Carolina, deine Beschreibung vorher von dem Raum an der Uni, als du Paulo Freire begegnet hast. Oh, ich habe noch im Kopf, ich kann mir so vorstellen, wenn man so eine Person wie Paulo Freire mit dieser Reflexion, diese ständige Hinterfragen gegenüber hat. Und ich möchte deswegen dich fragen, wie hat dich diese Begegnung mit Freire in deinem Leben begleitet bzw. beeinflusst bis heute?
Ja, wie ich vorhin gesagt habe, für mich war sehr wichtig und ist sehr, sehr wichtig, dass man alles hinterfragt und nicht nur den Willen her, sondern weil wirklich jede Gesellschaft veränderbar ist. Jede Realität kann sich auch verändern. Und das prägt mich bis heute und das bringe zum Beispiel mein Sohn auch bei oder Menschen, die ich begegne mit meiner Arbeit. Wer sagt, dass du das nicht ändern kannst? Ja, es ist so. Es ist sehr schwierig. Und dann kommen diese abergläubische Gesellschaft wie in Deutschland, abergläubisch in dem Sinn, wenn du was ändern möchtest, dann sagen die Leute, aber das geht nicht. Aber ich muss das berücksichtigen, aber das. Und der hinterfragt genau das, ja. Du kannst das ändern. Fragt immer nach dem Warum, nach dem Wie. Und das Wichtigste, tue was, ja. Tue was. Wenn du mit irgendwie etwas Umstände oder irgendwelche Ungerechtigkeiten nicht einverstanden bist und du schweigst, dann hast du es akzeptiert. Deshalb hat er immer da insistiert, Neutralität gibt es nicht. Er hat das immer auch mit den Zeichnungen gemacht, dass jemand auf einer Mauer sitzt und nach dem Motto, oh, ich habe nichts damit zu tun. Und dann hat er gesagt, diese Position auf der Mauer zu sein, bedeutet, du bist mit der Mehrheit, mit den Machtverhältnissen. Weil das Unbequemste ist, aus der Mauer zu springen und einen anderen Weg zu gehen. Aber nur das schafft Veränderung. Und das hat mich auch geprägt. Es hat auch damit zu tun, dass er immer wieder gesagt hat, warum leben die Menschen im Islam? Wir müssen nicht in Favelas, in diesen armen Vierteln leben. Wir können auch diese Gesellschaft anders auch prägen. Er hat auch gesagt, es ist unser Recht, Zugang zu Bildung, Zugang zu Gesundheit, Zugang auch zu sanitären Anlage, zur Arbeit, zum sauberes Wasser und so weiter. wenn wir das nicht tun, und das ist heute noch immer sehr aktuell, dann erleben wir oder werden wir auch eine starke Migrationsbewegung, was wir nicht nur in Brasilien auch erleben, sondern weltweit. Und deshalb finde ich es auch sehr wichtig, das, was er uns beigebracht hat oder gezeigt hat, dass globales Denken hat ein globales Handeln. Und wenn ich das jetzt auf unsere heutige Realität übertrage, ja, dann wir versuchen auch hier immer wieder, oder seitdem ich in Deutschland lebe, auch wie eine Festung umzubauen, dass die reichen Länder unter sich sind und die Armen plus da weiter. Und Corona, jetzt in Bezug auf die Aktualität, hat das uns gezeigt, dass das null nutzt. Dann kam plötzlich ein unsichtbarer Feind, der sowohl Reichen als auch Arme attackiert hat, Präsidenten wie eine Putzfrau. Und das sagte Paulo Freire auch. Alles, wir Menschen sind alle gleich. Die Positionen, die wirtschaftlichen Verhältnisse machen aus dir keine besseren Menschen. Und deshalb hat er uns immer gefragt, warum tun sie das? Warum wollen sie Menschen alphabetisieren? Ja, und jetzt nochmal für den heutigen Tag. Es reicht nicht aus, wenn wir in den reichen Ländern, Europa und USA und so weiter, den Impfstoff verteilen, Bildung verteilen oder den Zugang dazu und auch die Aufklärung und in anderen Ländern nicht. Diese Verhältnisse explodieren, so wie unser Ökosystem, ja, und bringt das Ganze in ein Pseudo-Gleichgewicht, in ein Ungleichgewicht. Und deshalb finde ich auch sehr eine Lektion auch für uns alle, das, was wir von Paulo Freire auch gelernt haben. Ja, er sagte auch, wir Menschen sind keine Objekte, sondern wir sind Subjekte. Also, das heißt, Menschen, die etwas tun können. Vielleicht betone ich immer wieder dieses Wort, weil das tatsächlich darum ging es bei ihm. Ja? Egal, wo er war, hat er alleine seine Haltung, wie er gelaufen ist, wie er so ruhig gelacht hat. Aber gleichzeitig war er hart in der Kritik. Der hat sich nicht daran gescheut, auch die Wahrheit auch zu sagen. Der war unbequem. Auch viel später, auch an der Uni. Es gab Kommilitonen von mir, die ihn total unangenehm fanden, die sogar ihn hinterfragt haben. Und als ich in Deutschland meine Prüfung, meine Abschlussprüfung an der Universität Heidelberg auch abgelegt habe, war eine dieser Prüfungen auch Thema Paulo Freire. Und der Professor hat gesagt, das ist keine Wissenschaft. Ja? Er ist keine Wissenschaft und daher gilt es nicht, das, was er sagt.
Aber du hast dein Studium beendet trotzdem,
ja.
Mit Paulo Freire.
Ja, ich habe mein Studium beendet, auch hier in Deutschland. Und ich habe es auch gelernt, ja, die Sachen auch zu hinterfragen. Auch wenn ich wusste, ich riskiere was in der Prüfung, aber es ist zu stark und zu schweigen. Ja, wenn du schweigst und so tust, ich sehe nichts, ich höre nichts, dann machst du mit. Nochmal diese Position von der Mauer. Es geht, genau. Diese Position gibt es nicht.
Mhm. Caroline, und wenn du eine oder zwei Botschaften von Paulo Freire auswählen könntest für die heutige Gesellschaft, welche würdest du auswählen? Welches möchtest du heute in dieser Sendung so schließen? Das kannst du unsere Sendung über Paulo Freire jetzt rund machen. Was möchtest du für unsere heutige Gesellschaft so von Freire heute uns sagen?
Ja, vielleicht drei Sachen. Die erste ist, raus aus der Passivität, rein in den Handel. Gemeinsam sind wir stärker. Und Hoffnung gibt es nur, wenn wir ein gerechtes Handeln haben. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, die Kraft des Lebens existiert nur, wenn wir miteinander etwas tun und miteinander die Gesellschaft, in der wir tun, in der wir leben, auch ändern. Aber nicht auf einer abstrakten Ebene, sondern in jede Kleinigkeit. In meiner Tätigkeit als Lehrerin, in meiner Tätigkeit als Dozentin, in der Fabrik, überall, wo wir sind, können wir was tun. Und das den Menschen als wichtiges Botschaft von Paulo Freire zu geben, ist für mich eine große Ehre. Und ich bedanke mich, dass ich heute hier sein kann oder sein durfte.
Muito obrigada, muchas gracias. Wir danken dir, dass du dabei warst. Hoffentlich sehen wir uns vielleicht in andere Sendung. Du wirst immer sehr herzlich willkommen. Und ja. Nun werden wir Paulo Freire Stimme wieder anhören. Apropos Passivität, Carolina. Und es war bei einem seiner letzten Interviews in Brasilien im April 1997, jetzt auf Portugiesisch. Er wird hier betonen, dass eine seiner Sorgen als Pädagoge sei, wie wir die kritische Annahme haben können, die diese Passivität überwindet und dazu rebellische und kritische transformative Haltungen der Welt fördern.
Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo.
Ja, mit diesem Appell von Paulo Freire und seiner Anregung, dass wir eben alle die Mauer, wie Carolina gesagt hat, verlassen und teilnehmen am Leben und dort einen wichtigen Beitrag leisten zu einer Veränderung der Welt hin zu einer vielleicht besseren, friedlicheren Welt, möchten wir die Sendung beenden.